Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
So oder ähnlich ist es wahrscheinlich zu und her gegangen, nachdem Jesus gekreuzigt worden ist und nachdem, so wie sich dann die Jünger versammelt haben und sich Gedanken gemacht haben, wie geht es weiter. Wir haben ein gemerkt, die Stimmung ist irgendwo immer noch betrübt. Es war beklemmend für die Menschen damals. Und seitdem Jesus so in diesem Felsengrab innen versiegelt worden ist, abgelegt worden ist und der Stein vorne dran gerollt worden ist, ist das Geschrei noch vor Karfreitag irgendwie immer verstummt. Die Anhänger von Jesus, die haben irgendwie Angst gehabt. Wir haben das gesehen im Anspiel. Sie haben sich kein Zeichen gemacht. Sie haben nicht genau gewusst, wem kann ich noch trauen. Sie haben sich verkrochen und sie haben sich vielleicht auch Gedanken gemacht, ist das jetzt gewesen? Haben wir uns vielleicht getäuscht in dem Jesus? Haben wir es vielleicht falsch verstanden? Ist es vielleicht doch nur einfach ein Hochstapler gewesen, der einfach sehr charismatisch war und Leute um sich hat können scharren? Oder ist es vielleicht doch einfach nur so ein gewöhnlicher Mensch gewesen? Ist er doch nicht der versprochene Befreier? Ich kann mir vorstellen, dass so die eine oder andere Gedanke bei den Jüngern so durch den Kopf gegangen ist und sie nicht gewusst haben, wie soll es jetzt weitergehen. Das, was wir gesehen haben als Anspiel, das ist nicht einfach nur frei erfunden, sondern das lesen wir so in der Bibel, wie das passiert ist. Und wir möchten jetzt auch kurz eintauchen in den Text, wo wir das nachlesen können. Wir können das in der Evangelien nachlesen. Und ich möchte das mit euch zusammen lesen. Im Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 14. Dort heißt es: Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen. Doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen haben. Da kommt also Maria und auch noch andere Jünger, die behaupten, Jesus ist auferstanden. Doch das ist ja völlig unmöglich. Wie hätte Jesus sollen die Kreuzigung überleben? Wie hätte er plötzlich wieder können vom Tod zum Leben kommen? Und auch wenn es irgendwie machbar gewesen wäre, dass Jesus vielleicht irgendwie die Wunden überlebt hätte und er so ein bisschen wie in einem Film wieder aufgestanden wäre im Grab innen, wie hätte er können den Stein, der das Grab versiegelt hat, selber wegnehmen und rauskommen? Es ist ja schließlich noch von Soldaten bewacht worden. Unmöglich. Das geht gar nicht. Der Zugang zu Jesus ist versperrt gewesen. Ja, Jesus, der Sohn von Gott, ist Mensch geworden und hat das Wagnis nicht überlebt. Vor 2 Tagen noch hat man die Bosheit der Menschen noch bestaunen am Kreuz von Golgatha. Wo Jesus dort gehangen ist. Übersät mit Wunden. Völlig entblößt. Entkräftigt. Und schließlich an seinen Verletzungen elendig gestorben ist. Da ist es kein Wunder, hat es bei den Jüngern so ein riesiges emotionales Durcheinander gegeben. Haben sie nicht mehr gewusst, was ist links und was ist rechts, was ist oben, was ist unten, wie geht es ihnen? Kein Wunder, haben sie sich nicht mehr getraut, rauszugehen. Seht uns jemand? Was denken echt die Nachbarn? Werden sie uns verpetzen? Werden sie uns verspotten, auslachen? Wie wir uns vielleicht getäuscht haben, verkalkuliert haben. Ich denke, die Angst, sich zu verkalkulieren, die Angst, auf die falsche Person zu setzen, die kennen wir doch alle irgendwo. Niemand tut sich gern täuschen. Das ist etwas, was sehr unangenehm ist, wenn man merkt, oh, es hat doch nicht gestimmt. Ich habe mich getäuscht. Vielmehr haben wir es gern und wir lieben es, wenn es am Schluss irgendwie aufgeht. Für etwas haben wir schließlich kalkuliert. Für den Gottesdienst heute Morgen haben wir auch kalkuliert. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, für wie viele Personen müssen wir aufdecken, wie viele Personen müssen wir einkaufen. Und im Team haben wir diskutiert und es sind verschiedene Zahlen gehandelt worden. Und schlussendlich ist einfach entschieden worden, was wir machen. Und es ist aufgegangen. Gut, ob es jetzt aufgeht, hier beim Essen, spielt jetzt eine grosse Rolle. Hat nicht einen mega Impact auf unser Leben. Doch die Frage, ob du Jesus glaubst und glaubst, dass er auferstanden ist oder nicht, bestimmt dein Leben heute und beantwortet auch irgendwie die Frage, wie es bei dir nach deinem Tod auf dieser Welt wird weitergehen. Das ist also nicht ganz so eine triviale Frage. Die Menschen von damals haben eine komplett andere Vorstellung von Jesus. Viele haben auf ihn gesetzt und sind ihm nachgefolgt, weil sie gedacht haben, hey, er wird uns befreien. Er wird unsere Lebensumstände verbessern. Er wird uns frei machen von dieser römischen Unterdrückung. Er wird uns verhelfen zu einem glorreichen Sieg und mit dem verbundenen Wohlstand. Die Menschen haben sich um Jesus geschart, weil er Lahme gehend gemacht hat, Blinde wieder sehend und Kranke hat können heilen. Ja, er hat sogar Tote wieder können lebendig machen. So etwas haben die Menschen damals und auch heute noch nie gesehen, noch nie so in dem Mass können erleben. Und sie haben gewusst, mit dem Jesus haben wir etwas mega Gutes und dem müssen wir nachfolgen, wenn wir bei dem sind, dann geht es uns gut. Stell dir vor, Jesus würde das einfach als Vollzeitjob machen, so Kranke heilen. Und wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, kannst du einfach gerade zu Jesus gehen. Er tut einfach alle Kranken heilen in unserer Welt. Das wäre super für unsere Krankenkassenprämie. Die würden sofort sich wieder sinken. Und gut, der Lukas müsste sich dann vielleicht einen neuen Job suchen, weil er als Arzt auch irgendwann überflüssig würde werden. Aber das würden wir in Kauf nehmen. Doch Jesus hat immer wieder hingewiesen, wo er unterwegs war mit den Menschen. Er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und mit dem hat Jesus Menschen irgendwann auch enttäuscht. Sie haben wie nichts können mit dem anfangen. Denn sie haben sich nicht selber als verloren angeschaut. Vielmehr haben sie einfach von Jesus profitieren wollen. Die Menschen von damals und auch die Menschen von heute, wir funktionieren eigentlich in unserem Denken immer noch sehr ähnlich. Ich meine, wer liebt es nicht, irgendwann ein gutes Schnäppchen zu machen? Mal auf Ricardo gehen und etwas zu ersteigern und merken, hey, jetzt habe ich ein gutes Schnäppchen gemacht, jetzt habe ich für wenig Geld vieles erreicht. Das ist etwas Tolles, das ist ein mega gutes Gefühl, das in einem aufkommt. Wir lieben es, wenn wir von guten Aktionen davon profitieren können. Und ich glaube, die Marketingabteilung weiss das und darum gibt es auch sehr viele Aktionen. Mit wenig Einsatz versuchen wir, den möglichst grössten Gewinn zu machen. Weil das auch etwas Gutes in uns innen auslösen tut. Doch das ist so wie ein Duschhandel, wo wir haben, wo wir versuchen, etwas einzusetzen, um etwas zu bekommen. Und merkt man, tun wir diesen Duschhandel auch auf unsere Beziehungen übermünzen. Und unsere Mitmenschen genau so behandeln. Wir nennen das amigs Vitamin B. Ja. Vitamin B. Wir pflegen Beziehungen. Wir haben Kontakt, wo wir pflegen, irgendwo immer. Weil wir wissen, hey, irgendwann, kann ich vielleicht einmal von dieser Leistung, von dieser Person irgendwie profitieren. Wir kontrollieren sehr genau, was sich lohnt für uns und was sich nicht lohnt. Wo wir können Kompromisse eingehen und wo wir hart für unsere Interessen kämpfen. In diesem Moment geht es uns nicht um die Person, die dahinter steht, die ist uns eigentlich gleich, sondern es geht uns um die Sache, die die Person kann liefern. Gott hat eine ganz andere Idee von Beziehung, wo er den Mensch geschaffen hat. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir ganz am Anfang, wie Gott die Welt erschaffen hat. Wir lesen, dass er den Mensch geschaffen hat. Und wie er mit dem Mensch in dieser Welt, in dieser erschaffenen Welt unterwegs war. Er hatte eine Nähe gehabt zum Menschen, er hatte ein Interesse an diesem Menschen und war mit dem unterwegs gewesen. Gott hat alles gegeben, was der Mensch braucht. Und gleichzeitig hat Gott ganz am Anfang auch den Mensch gewarnt, und zwar von einer Gefahr. Er hat gesagt, schau, in dieser ganzen Schöpfung, die wir hier haben, in dieser ganzen Welt, wo du kannst unterwegs sein mit mir zusammen, gibt es eine einzige Gefahr. Es hier hat es einen Baum, der hat Früchte, und von diesen Früchten darfst du nicht essen. Es gibt einen einzigen Baum, der eine Frucht dran hat, von der darfst du nicht essen, sonst wirst du sterben. Gott hat den Baum von der Erkenntnis genannt. Eine Zeit lang ist das gut gegangen. Die ersten Menschen haben sich wohlgefühlt, sind mit Gott unterwegs gewesen, haben den Tieren ihre Namen gegeben, sind mit ihnen unterwegs gewesen. Es hat kein Leid gegeben, kein Tod gegeben, keine Schmerzen gegeben. Sie haben das Paradies gehabt. Doch eines Tages ist der Satan in Form von einer Schlange gekommen und hat dem Menschen etwas ins Ohr geflüstert. Eine Lüge hat er ihm ins Ohr geflüstert. Hat Gott wirklich gesagt? Ach Quatsch, hey, du wirst doch nicht sterben, wenn du von dieser Frucht isst. Das stimmt doch nicht. Übertreib doch nicht. Hey, wenn du von dem nimmst, du wirst sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Wenn du von dieser Frucht isst, kannst du Kontrolle über dein Leben übernehmen. Du wirst unabhängig von Gott. Du kannst machen, was du willst. Frei von Gott. Frei von dem Gott, der dich doch nur möchte einschränken auf dieser Welt. Und weil der Mensch dieser Lüge gefolgt ist, ist die innige von Vertrauen und von Liebe tragende Beziehung zu Gott zerbrochen. Kaputt gegangen. Der Mensch hat in dem Moment die Kontrolle für sein Leben selber übernommen. Er hat gesagt, ich möchte selber mein Leben meistern, ohne Gott. Und seitdem dreht sich die Menschheit orientierungslos um sich selber. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist der Sinn von meinem Leben, von meinem Dasein? Wohin werde ich eigentlich gehen? Was passiert nach dem Tod? Was ist eigentlich meine Bestimmung? Fragen, wo die Welt ganz verschiedene Antworten gibt. Aber die Antworten sind oftmals auch widersprüchlich. Gott hat zugelassen, dass wir Menschen die Kontrolle über unser Leben selber in die Hand nehmen. Und so hat der Mensch die Beziehung, die Gemeinschaft mit Gott verloren. Und mit dieser Trennung ist das erste Mal auch Leid und der Tod ins Leben vom Menschen hineingekommen. Der Mensch ist das erste Mal mit dem Tod überhaupt konfrontiert worden. Wir lesen in der Bibel, wie die Menschen plötzlich eifersüchtig sind aufeinander. Neid und Hass sich plötzlich breit gemacht hat. Der Stärkere fängt an, Macht auszuüben über den Schwächeren und tut den unterdrücken. Was sagt eigentlich, wo sind die Grenzen? Zügellosigkeit, Habsucht, Geltungssucht. Wir können sagen, die Gottlosigkeit hat sich in dieser Welt breit gemacht. Und die Auswirkung von dem, von dieser Gottlosigkeit, ist das, was wir tagtäglich auch erleben dürfen. Oder was wir auch nachlesen können in den Medien. Die Bibel nennt das Sünde. Und Sünde ist das, was auf Gott abstoßend wirkt. Gott sagt, mit Sünde kann ich keine Gemeinschaft haben. Der Mensch hat die ursprüngliche Liebesbeziehung zu Gott verwandelt in eine Duschbeziehung. Wir fragen nach Gott, wenn wir etwas von ihm wollen. Hey, versorg du mich. Gib du mir genug zum Essen. Gib du mir das. Hey, das brauche ich. Und wenn es mal nicht so gut läuft, wenn vielleicht Schwierigkeiten auf uns zukommen, dann kommen wir zu Gott und schieben ihm die Schuld in die Schuhe und sagen, hey, warum lässt du das zu? Warum handelst du nicht? Warum hilfst du mir nicht? Irgendwie schwierig. Manchmal kann es helfen, wenn wir uns wie mal so ein bisschen in die Rolle von Gott würden versetzen. Wenn du dich jetzt liebevoll in etwas investierst, vielleicht auch in eine Person investierst, dein Herzblut drin gibst und das überhaupt nicht gewürdigt wird. Nein, es wird nicht nur nicht gewürdigt. Vielmehr kann man bitte auch noch die Schuld für all das, was nicht gut läuft, auch noch in die Schuhe geschoben. Leider erleben wir das als Menschen nur zu häufig. Es gibt viele so undankbare Arbeiten, wo wir dran sind und nichts Gutes zurückbekommen. Und gell, das fühlt sich überhaupt nicht toll an. Es schmerzt. Manchmal löst es sogar Bitterkeit aus, vielleicht sogar Zorn über eine Situation. In der Beratung würde man in dieser Situation vielleicht auch von einer toxischen Beziehung reden und man würde sagen, hey, löse dich sofort von dieser Beziehung und trenne dich von dem. Und der Zustand, das trennt sie von Gott, nennt die Bibel auch, das ist wie der geistliche Tod. Und gleich wie beim Grab von Jesus, haben auch wir durch den geistlichen Tod keinen Zugang mehr zu Jesus. Der Zugang ist wie versperrt. Es ist wie ein grosser Stein, der vorne dran steht. Und wir können nicht mehr zu Jesus ankommen. Und niemand kann diesen Stein aus eigener Kraft wegrollen. Wenn Jesus nicht den Weg ans Kreuz gegangen wäre, würden alle Menschen ewig trennt sein von dieser Liebe von Gott. Sie hätten nie mehr Zugang zu ihm und würden ewig, das ist ja schon mal ein spezielles Wort, ewig, das heisst für immer, ohne Anfang, ohne Ende, immer von ihm trennt bleiben. Ein Zustand von der endlosen Traurigkeit, von der endlosen Verlorenheit, wo die Bibel auch mit Hölle beschrieben würde. Und genau in dieser Hoffnungslosigkeit wären wir jetzt gefangen, wenn es kein Ostern würde geben. Doch Gott sei Dank dürfen wir heute hier an diesen Tischen sitzen und dürfen wir miteinander Ostern feiern. Weil wir dürfen wissen, Jesus ist auferstanden und er lebt. Die Maria von Magdala hat es bezeugt. Die Jünger von Jesus, die Jünger von Emmaus haben es bezeugt. Und viele, viele andere Menschen haben es auch bezeugt. Jesus ist auferstanden. Der Stein ist weg. Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Der Tod, der für uns Menschen ja so endgültig ist und so übermächtig ist, hat er besiegt. Jetzt gibt es wieder Hoffnung. Hoffnung auf einen neuen Anfang. Hoffnung, dass wir Jesus wieder in dieser ursprünglichen gedenkten Form können begegnen. Nämlich in dieser von Liebe prägten Beziehung. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Wie komme ich zurück in die Beziehung? Was muss ich machen? Was muss ich tun? Und da klingelt vielleicht schon wieder die Alarmglocke. Da klingelt schon wieder die Alarmglocke. Hey, sind wir jetzt wieder in einem Konflikt? Vom Tun. Was muss ich tun? Was muss ich geben, damit ich das bekomme? Und damit Jesus nicht einfach zu einem Ticketschalter für den Himmel wird, müssen wir so ein bisschen den Blick darauf werfen, was sind eigentlich seine Motive gewesen? Warum hat Jesus das auf sich genommen? Jesus selber sagt, es gibt keine grössere Liebe, als wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus ist gestorben für dich, anstelle von mir. Die Motivation von Jesus, überhaupt den Leidensweg zu gehen, ist Liebe gewesen. Und zwar die Liebe, die sich selber verschenken. Jesus hat nichts für sich zurückgehalten. Er hat sich ganz, ganz verschenkt. Und um zurückzukommen in die Liebesbeziehung, muss ich mich selber auch ganz verschenken. Das bedeutet loslassen. Loslassen von meinem Drang, mein Leben selber zu kontrollieren. Loslassen von meinen Sünden, die mich ursprünglich auch getrennt haben von diesem Gott. Die Sachen, die die Beziehung zerstört haben zu ihm. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er dir deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus sagt, wenn du kommst und sagst, hey, es tut mir leid, dass ich mein Leben selber kontrollieren wollte. Ich weiss, wie viel Leid, dass ich damit ausgelöst habe und dass ich aus dieser Beziehung rausgegangen bin. Und es tut mir leid für all das, was dann aus meinem Leben rausgekommen ist. Auch an Ungutem, an Bosheit. Dann ist Jesus treu und gerecht, dass er dir all deine Sünden vergibt und dich freispricht von aller Ungerechtigkeit, die in deinem Leben drin war. Jesus steht mit offenen Armen da. Und die Bibel sagt dann weiter auch im Hebräerbrief, dass wenn du heute seine Stimme hörst, wenn du jetzt merkst, hey, ich möchte zurückkommen in die Liebesbeziehung von Jesus. Ich möchte umkehren und ich möchte das Gnadengeschenk annehmen von Jesus. Dann verhärt dein Herz nicht. Jesus ist auferstanden, er lebt und er ruft. Er steht mit offenen Armen da und sagt, komm, komm zu mir, komm in meine Arme. Er bietet auch dir ein neues Leben an. Jesus ist an Ostern auferstanden. Und mein Wunsch ist, dass auch für uns Ostern zu einer neuen Auferstehung kommen. Und auch Ostern für uns eine neue Bedeutung bekommen. Ganz eine ganz persönliche Bedeutung. Vielleicht hast du die Auferstehungskraft von Jesus bereits erlebt. Du bist vielleicht schon mal in die Liebesbeziehung mit ihm eingegangen und hast erlebt, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Und trotzdem kommen immer wieder Gedanken, die sagen, hey, vielleicht genügst du nicht ganz. Vielleicht bist du doch noch ein bisschen zu wenig gut. Vielleicht müsstest du da und dort mal eigentlich aufräumen und mal eigentlich das und das wäre noch gut, wenn du das und das noch würdest machen. Und der Satan schleicht um und er flüstert dir vielleicht auch ins Ohr rein, hey, Gott meint es vielleicht doch nicht so gut mit ihm, mit dir. Hey, wenn du dich auf ihn einlässt, ich sage das, dann passiert Schlimmes. Der führt dich an einen Ort an, wo du nicht hin möchtest. Beziehung mit Jesus ist vergleichbar wie mit jeder anderen Liebesbeziehung. Es braucht dein volles Commitment. Jesus hat ein hundertprozentiges Ja zu dir. Jesus hat ein volles Ja zu dir. Hast du auch ein volles Ja zu ihm? Weiter kann Vertrauen und Liebe nur zunehmen, wenn ich Zeit verbringe mit dem Jesus. Die ersten Menschen, Adam und Eva, die sind mit ihm spazieren. Die haben mit ihm Zeit aufgebracht. Wir können Jesus jetzt nicht von Angesicht zu Angesicht, noch nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wir haben sein Wort, die Bibel. Und in seinem Wort innen steht ganz viel über Jesus, wer er ist und was er für uns auch parat hat. Und wenn ich in seinem Wort lese, dann werde ich ermutigt und gestärkt. Weil Jesus durch sein Wort zu mir redet und mir Orientierung gibt und mir auch Halt gibt. Darum möchte ich dich ermutigen, nimm dir Zeit für ihn. Gang mit ihm spazieren. Lesen Sie im Wort. Und die Beziehung wird wachsen und an Tiefe und an Festigkeit gewinnen. Und ein weiteres Geschenk, das wir haben in Jesus, wenn wir unterwegs sind mit Jesus, ist, dass ich nicht oder nicht mehr allein bin. Es gibt so viele Menschen, die genau gleich unterwegs sind mit ihm. Die genau gleich mit den Herausforderungen von dieser Welt zu kämpfen haben. Und gleichzeitig wissen um die Möglichkeiten, die Gott hat. Trau dich einer Person an, die auch mit Jesus unterwegs ist. Lass für dich beten. Und du merkst, hey, es geht mir nicht gut, ich schaff's nicht. Dass Gott dir wieder neu kann begegnen. Und du neu seine Nähe und auch sein Ja für dich kannst erleben und in deinem Herz neu kann aufgehen. Mit der Kreuzigung von Jesus hat man gehofft, dass man den Christusglauben kann vernichten. Man hofft, dass man den ganzen Tumult, den es gegeben hat, durch die Christen, einfach ein für alle Mal kann zum Schweigen bringen. Aber Jesus ist nicht in den Toten geblieben, sondern er ist am dritten Tag auferstanden. Die Verheißung, die in seinem Wort steht, das, was Jesus auch von sich selber vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Und es sind Menschen zum Glauben gekommen, Menschen kommen immer wieder zum Glauben und vertrauen sich dem Jesus an und erleben, was es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein. Erleben, was es bedeutet, mit Jesus zusammen auferstehen. Und mit Jesus zusammen können eine Hoffnung zu haben, die über den irdischen Tod ausgeht. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass niemand aus diesem Raum rausgehen muss und muss sagen, ich habe die Hoffnung nicht. Mir fehlt die Hoffnung noch. Und wenn du merkst, hey, mir fehlt die Hoffnung noch und ich brauche die noch, dann möchte ich dir Mut machen. Komm auf mich zu. Wir wollen für dich beten. Es gibt Möglichkeiten. Jesus steht da heute am Morgen mit offenen Armen und ist bereit zu empfangen. Ich möchte noch beten zum Abschluss und sage nachher, wie es weitergeht. Jesus, ich danke dir, dass du nicht bei den Toten geblieben bist, sondern dass du lebst und dass wir dafür Freude haben, weil du lebst. Oh, wie hoffnungslos wär's, wenn du in dem Grab geblieben wärst und wenn der Stein vorne dran geblieben wär und wir wären nicht rausgekommen, wir hätten keinen Zugang zu dir. Aber weil du auferstanden bist, haben wir Zugang zu dir. Und dürfen wir zu dir kommen. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Für das Geschenk, das wir in dir haben dürfen. Und wenn wir jetzt hier sitzen und merken, hey, ich habe die Hoffnung noch nicht. Oder irgendjemand das Feuer verloren haben für dich, für die Liebesbeziehung, das Commitment, das Ja verloren haben, dann bitte ich dich, Jesus, gang nochmal durchdrehen. Du stehst da mit offenen Armen und du möchtest auch heute Morgen begegnen. Du möchtest heute Morgen Hoffnung aussprechen. Schenk du Mut und den Willen, das können jetzt ergreifen. Es braucht viel Mut, können loslassen von der Kontrolle dir zu übergeben. Aber es lohnt sich, um zurückzukommen in die Liebesbeziehung mit dir.